Ich werde zu Beginn noch einmal beten. Lieber Vater, wir möchten dir danken für diesen Morgen, für den Gottesdienst, den wir haben dürfen, und bitten dich um Gnade, dass du uns verstehen lässt, was du uns zu sagen hast durch dein Wort, und möchten dich bitten, dass das nicht nur im Kopf bleibt, sondern vor allem in unser Herz geht, dass wir verändert werden durch deinen guten Geist. Amen. Amen. Gut. Ich habe das Thema einfach mal so genannt: Jesus, unsere Rettung, Licht, Wahrheit und Wort. Diese drei Begriffe werden wir heute noch ein bisschen genauer studieren. Sie werden vorkommen in diesem Abschnitt auch. Und den wollen wir einfach zu Beginn lesen. 1. Johannes 1, Vers 5. Also den Brief ziemlich weit am Ende des Neuen Testaments, bis hinein ins Kapitel 2, Vers 2. Erster Johannes 1, Vers 5 und folgende. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir beim Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Kannst du einmal auf die Leertaste drücken? Ich brauche dich heute noch öfter, Jonas, aber wir schaffen das zusammen. Dankeschön. Ich habe diesen Text so ein bisschen eingeteilt in diese Punkte. Zunächst Vers 5, Gott ist Licht ohne Finsternis. Dann haben wir hier 5 Wenn-Dann-Fälle, Wenn-Dann-Beziehungen, auch wenn man das Dann hier nicht sieht, aber es ist eindeutig. Und der dritte Punkt, Christus ist Beistand und Sühnung. Dann wollen wir uns ein bisschen entlanghangeln, und ihr habt gesehen, ich habe hier so Plus und Minus hingeschrieben. Es drückt einfach so ein bisschen, ich sag mal, das Positive und das Negative aus. Ich werde das gleich noch näher erklären. Also, wie Batterien ist das so ein bisschen hier aufgebaut. Und Johannes, der drückt sowas in sehr absoluten Begriffen aus. Voll Licht, voll Finsternis, voll Wahrheit, voll Lüge und so weiter. Und wir kommen zunächst zum ersten Punkt. Gottes Licht ohne Finsternis. Ich denke, vor 2 Wochen hast du schon ein bisschen über diesen 5. Vers gesagt, und ich nutze ihn aber trotzdem zum Einstieg, um das nochmal aufzugreifen, da nochmal reinzukommen. Für mich war dieser Text sehr schwierig zu verstehen, und bis in den Donnerstagabend hinein war ich mir nicht im Klaren genau, an wen das geschrieben wurde. Ich hatte noch eine Diskussion geführt mit Jörg und mit Niklas darüber, an wen das hier geschrieben wurde. Grundsätzlich, ja, ist es an Christen geschrieben, dieser Brief. Und ich denke, ich versuche das gleich deutlich zu machen, warum aber hier einige Passagen an Leute geschrieben sind, die noch nicht errettet sind. Für mich war das eine riesen Herausforderung hier, und ich habe gemerkt, dass auch manche Ausleger sich da nicht einig drüber sind. Und dennoch bin ich zu einem Ergebnis gekommen, und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, das ist unser Text hier, und ich habe einfach mal hier oben Gottes Licht, keine Finsternis in ihm und Sühnung für unsere Sünden in lila markiert. Das rahmt das so ein bisschen ein. Das ist ja wichtiger Grundbestandteil unseres Textes. Und wenn du nochmal drückst, dann sehen wir einige Ausdrücke. Einmal wandeln in der Finsternis. Tun nicht die Wahrheit. Gottes Licht, in ihm ist keine Finsternis. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wenn jemand in Finsternis wandelt, dass er irgendwie nicht bei Gott ist. Hier in Vers 8 betrügen wir uns selbst. Wahrheit ist nicht in uns. Wir werden uns später damit beschäftigen, was bzw. wer die Wahrheit ist. Und ebenso in Vers 10 dann, wir machen Gott zum Lügner, wenn wir das sagen, dass wir nicht gesündigt haben, und sein Wort ist nicht in uns. Was das Wort ist bzw. wer das Wort ist, werden wir gleich auch noch herausfinden. Einmal darfst du noch. Und zwar finden wir dann hier diese Gegensätze. Im Licht wandeln. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Über die Gemeinschaft habt ihr auch vor 2 Wochen schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und Vergebung von der Sünde und Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Ausdrücke dafür, dass etwas geschehen ist, dass man das nicht selber getan hat, aber dass das jemand für einen getan hat. Im Licht wandeln, Ausdruck dafür, dass man im Leben mit Jesus lebt, dass man sich bekehrt hat und dass man im Licht dann auch wandelt. So bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass es hier in Versen 6 bis 10 um Menschen geht, die noch nicht errettet sind und die dann in Vers 7, Vers 9 Hinweise bekommen, wie das geht und worauf es wirklich ankommt, dass man Jesus in sich aufnimmt. Und wir finden hier 3 Hindernisse, wenn du nochmal klickst, ich habe die nochmal visualisiert. Einmal ist das hier Heuchelei, man sagt etwas, aber das Leben zeigt, es ist gar nicht so. Vielleicht machen sie es nicht mal bewusst, aber es wird gesagt, wir haben Gemeinschaft mit ihm, aber das Leben zeigt, es ist nicht so. Hier ist es der Selbstbetrug. Man sagt, ich bin überhaupt kein Sünder, ich habe keine Sünde an mir, ich habe gar keine Schuld. Man betrügt sich selbst, sagt uns der Vers hier, und die Wahrheit ist nicht in einem. Und der letzte, dass man das Wort Gottes verdreht, der sagt, dass alle Menschen Sünder sind und dass man somit Gott irgendwie lästert, dass man ihn als Lügner darstellt. Das sind 3 Hindernisse, auch um das Sühneopfer Christi anzunehmen. Und ich möchte nun kurz noch einige weitere Sachen in diesem Text zeigen. Jonas, du darfst nochmal. Die einfach auffällig waren, damit wir so ein bisschen so einen Überblick bekommen. Wir sehen hier 5-mal wenn, und ich habe dieses dann immer eingeführt. Wenn etwas ist, dann ist etwas. Wir haben hier 5 Fallbeispiele, die wir auch gleich noch behandeln wollen, die ja hier das Mittelstück darbilden. Und in diesen Wenn-Dann-Sätzen, Jonas, finden wir einmal jeweils in diesen roten Versen 6, 8 und 10 immer, wenn wir sagen. Also es wird etwas behauptet, es wird etwas gesagt. Und in Vers 7 und 9 wird etwas getan, wenn wir etwas tun. Also wenn wir etwas bekennen oder wenn wir im Licht wandeln. Also das sind Geschehnisse, das sind Tatsachen. Und in den Versen 6, 8 und 10 geht es immer ums Sagen. Und dann sehen wir, wenn wir sagen, dann lügen wir. Dann betrügen wir, dann machen wir. Also es wird etwas gesagt. Am Leben wird es geprüft und man sieht, das passt nicht zusammen, und dann lügen wir, betrügen wir und machen Gott zum Lügner. Wohingegen das bei Vers 7 und 9 ist, dass wir etwas tun, also wir wandeln im Licht, bekennen die Sünden, dann tut Gott etwas, reinigt und vergibt. Und ich glaube, einmal darfst du noch, damit wir wieder an unserem Punkt sind. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vorweggenommen, aber das soll einfach meine grobe Einleitung sein, wie ich auch in diesen Text herangegangen bin, um mir das so ein bisschen zu verdeutlichen. Und nun starten wir mit Vers 5, dieses Licht und Finsternis. Das finden wir so oft in der Bibel, in 54 Versen, sogar in jeweils einem Vers gegenübergestellt, Licht und Finsternis. Und dabei sind die Bedeutungen nicht unbedingt immer Tag und Nacht oder hell und dunkel, sondern auch vor allem geistlich gesehen. Das Licht im Sinne von göttliches, von rein, von mit der Wahrheit ausgestattet, und Finsternis im Sinne von unrein, unherrlich und lügnerisch. Das sind wirkliche Gegensätze in der Bibel. Psalm 36, Vers 10, in deinem Licht sehen wir das Licht. Johannes 1, Vers 5, das Licht scheint in die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist ja ganz am Anfang vom Johannesevangelium, ist die Rede von Jesus. Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus von sich, ich bin das Licht der Welt. Und schließlich am Ende in der Offenbarung finden wir das auch noch, dass Gott, der Herr, leuchten wird und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von vorne bis hinten in der Bibel finden wir Licht und vor allem als Ausdruck dafür, für diese Reinheit, für die Göttlichkeit, für die Wahrheit. Und es drückt Gott so aus, wenn wir Gott als den Reinen, als den Heiligen so ansehen, dass sogar Mose strahlte, weil er Gott nur von hinten gesehen hat. Dass ein Usa, der die Bundeslade aufhalten wollte, weil sie kurz davor war, auf den Boden zu knallen, dafür sterben musste, weil er sie angefasst hat. Es drückt die Heiligkeit, die Reinheit Gottes aus. Die Frage an uns ist, ob wir uns dessen so bewusst sind, dass wir uns bewusst sind, dass wir es mit so einem heiligen Gott zu tun haben. Der uns eigentlich in die Gottesfurcht, dass uns eigentlich in die Gottesfurcht treiben sollte und ja, einfach nochmal neu über unser Leben nachdenken lassen sollte, wie wir unser Leben leben. Gott ist heilig. Wisst ihr, was Petrus gemacht hat, als er mehr Fische als die Fülle seines Bootes gefangen hat? Wir finden diese Begebenheit in Lukas 5 und in Vers 8 steht, als Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Er kniete vor Gott, er fürchtete Jesus und sagte, deine Heiligkeit, da kann ich nicht widerstehen. Geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Was Habakuk getan hat, wir nehmen ihn im Moment durch, bei uns im Hauskreis, der hat gerade die wahrscheinlich schwerste Botschaft seines Lebens um die Ohren gehauen bekommen. Dass Gott die furchtsamen und ja wirklich barbarischen Babyloner nutzt, um das Volk Juda zu überrennen und zu verschleppen. Das hat er gerade von Gott gehört, dass Gott Gericht üben wird und direkt danach wendet er sich an diesen Gott und sagt, Herr, mein Gott, mein Heiliger. Man merkt bei Habakuk, er konnte es nicht ganz verstehen. Er hinterfragt Gott da irgendwie, wie kann das sein, Gott, dass du sowas zulässt in deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber er wendet sich an diesen Gott und nennt ihn in seinem völligen Vertrauen gegenüber Gott seinen Heiligen. Und so ist die Frage, sehen wir Gott als diesen Heiligen an? Greifen wir das? Wie leben wir unser Leben danach? Und so wollen wir das so ein bisschen beleuchten anhand dieser fünf Fälle. Was es mit der Heiligkeit, mit Licht, Finsternis, Lüge und Wahrheit zu tun hat. Wenn du dann nochmal drückst, Jonas, dann haben wir auch die ganzen Punkte hier nochmal. Wandeln in der Finsternis zunächst, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also der erste Fall, es wird gesagt, jemand sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott, am Leben dieses Menschen wird gesehen, er wandelt in der Finsternis, die Auswertung ist, er lügt und er tut nicht die Wahrheit. Und da der Johannes, der selber Schreiber ist, der das Evangelium auch geschrieben hat, es ist wichtig, vielleicht auch mal da rein zu gucken und diese Begriffe, die wir auch hier finden, dann im Zusammenhang auch in dem Johannesevangelium anzuschauen. Und das können wir gerne mal machen. In Johannes 1, da finden wir nämlich auch folgende Begriffe wieder. Und zwar geht es da auch um Licht und Finsternis. Johannes 1, die Verse 4 bis 5. Diesmal eben im Evangelium. Da steht, da wird von Jesus geredet, in ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht erfasst. Also hier ist von Jesus die Rede, der hineinkam und die Finsternis konnte ihn nicht packen, weil er so deutliches Licht ist. Also man sieht hier diesen Gegensatz. Und wenn wir jetzt noch Johannes 8, Vers 12 aufschlagen, ein paar Kapitel weiter, ich hatte es gerade schon kurz zitiert. Da finden wir, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also, wer wirklich Jesus nachfolgt, wer errettet ist, wer umgekehrt ist zu diesem Jesus, der wird eben nicht in der Finsternis wandeln, wie wir es hier in diesem Vers von jemandem sehen, der behauptet, dass er Gemeinschaft mit Gott hat. Also hier geht es um Menschen, die etwas behaupten, die etwas sagen, dass sie Gemeinschaft mit dem Vater haben. So wie echte Christen das auch tun. Und das ist ein großes Problem, und zwar, das ist einfach schwierig zu unterscheiden. Dass es Leute gibt, die auch in die Gemeinde gehen, die Gottesdienste besuchen, die vielleicht in der Bibel lesen, die beten vielleicht sogar, aber in ihrem Herzen nicht wirklich errettet sind, die noch in der Finsternis wandeln. Und das Entscheidende in diesen Versen ist das, was man tut. Das finden wir dann auch in Vers 8 und Vers 10. Und das ist das Entscheidende auch hier, sie wandeln in der Finsternis. Darauf kommt es an, nicht auf das, was gesagt wird. Und das ist diese Heuchelei und diese Menschen wissen es vielleicht noch nicht mal. Die haben gedacht, weiß nicht, als Beispiel, dass man bei einem Übergabegebet nach vorne kommt und man hat es gar nicht verstanden und man will eigentlich gar nicht umkehren, man ist einfach nur nach vorne gegangen und versteht es nicht. Man denkt, ist errettet, weil noch jemand sagt, ja, nun, weil du nach vorne gekommen bist, bist du gerettet. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es kann sein. Und die Bibel sagt eindeutig, es ist Lüge, dort ist nicht die Wahrheit, denn es wird gesehen, es ist ein Wandeln in der Finsternis. Und ihre Ansprüche, dass sie Gemeinschaft mit dem Vater haben, werden durch ihr Leben widerlegt. Das ist das, woran man es prüfen kann. Und so müssen wir die Frage stellen, bist du wirklich errettet? Hast du das Evangelium Gottes gehört? Glaubst du wirklich daran, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist? Dass er dein Herr in deinem Leben sein möchte? Bist du zu ihm umgekehrt? Und wenn wir das Gegenteil dazu, die Christen sehen, solche, die klein beigegeben haben vor Gott, die sich gebeugt haben, um die Vergebung ihrer Schuld gebeten haben, dann wissen wir und lesen von der Bibel, dass sie von der Finsternis ins Licht übergegangen sind. Dass sie nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern aus der Macht der Finsternis hinaus gerettet worden sind und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir hatten das im Kolosser 1 gelesen. Und eine Stelle, die das noch sehr deutlich macht, finde ich, Apostelgeschichte 26, Vers 18. Das können wir nochmal gemeinsam aufschlagen. Wo Paulus hier eine Rede hält vor Agrippa und vor Festus, Apostelgeschichte 26, Vers 18. Da sehen wir diese klaren Gegensätze, die Johannes hier auch gebraucht. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Um ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen, um ein Erbe unter denen, die durch Glauben an mich geheiligt sind. Also, hier ist eine Bekehrung von der Finsternis zum Licht. Was auch meint, von der Macht des Satans zu Gott hinüber. Und ab da wandeln diese Menschen im Licht. Es gibt keine Finsternis mehr, die sie von Gott trennen kann. Dennoch erfahren wir, wenn das auch gleich noch in Kapitel 2, Vers 1 sehen, dass auch immer noch die Menschen, die errettet sind, sündigen. Dass ich auch immer noch sündige und die Gemeinschaft wird betrübt. Und das ist eben deshalb, weil man finstere Wege immer noch beschreitet. Aber was wir festhalten dürfen, die Finsternis, die Macht der Finsternis ist gebrochen und sie kann nicht mehr im Leben regieren, wenn man sich bekehrt hat. Und so kommen wir nun zum ersten, ja, ich sag mal positiv, Pol, wie bei einer Batterie in Vers 7, wandeln im Licht. Es wird jetzt hier gegenübergestellt. Es ist doch viel besser, im Licht zu wandeln. Und der zweite Fall ist, wenn im Licht gewandelt wird, so wie der Vater im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Dann haben wir die Reinigung von jeder Sünde durch Christus. Johannes macht deutlich, dass man wirkliche Gemeinschaft mit dem Vater nur haben kann, indem man im Licht wandelt. Das kann man im Leben sehen. Das bedeutet aber auch zunächst, dass man in dieses Lichtreich übergetreten ist. Epheser 5, Vers 8, können wir auch nochmal aufschlagen, macht das meiner Meinung nach sehr deutlich. Epheser 5, Vers 8, was Paulus hier schreibt, macht das sehr deutlich. Denn einst wart ihr in der Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ganz eindeutige drei Ausdrücke hier. Zunächst in der Finsternis, dann im Licht, dann die Aufforderung, wandelt auch in diesem Licht. Und dieses Wandeln in diesem Licht leben, bedeutet auch, dass wir mit aller Kraft, mit dem Gebet, mit Gnade, durch die Hilfe des Heiligen Geistes danach streben, möglichst heilig und rein zu sein. Johannes schreibt das hier auch, damit ihr nicht sündigt. Werden wir dann in Kapitel 2, Vers 1 sehen. Und wenn man in Gottes Licht wandelt, dann heißt das eben, dass Gottes Licht uns auch anstrahlt und auch durchstrahlt. Dass wir aufmerksam gemacht werden auf Sünde. Dass es bis in die letzten Winkel des verdorbenen Herzens hineingelangt und erkennen lässt, wer wir sind. Dann kann man sich auch fragen, vielleicht wie Habakuk, wie passt das nun zusammen? Wie kann ein heiliger Gott Gemeinschaft haben mit jemandem, der sündigt, der Sünde hat? Und die Antwort finden wir eben auch hier in diesem Vers. Das Blut seines Sohnes, des Herrn Jesus Christus, reinigt davon. Das und nichts anderes kann uns in die Gemeinschaft mit dem Vater bringen. Niemand, der Gemeinschaft mit Gott haben will, kommt ohne das Blut aus. Und zu dieser vollkommenen Gemeinschaft mit dem Vater, diese sollen wir anstreben. Da soll es hingehen. Die Gemeinschaft, die wir auf Erden nie so hundertprozentig irgendwie hinbekommen, aber die wir anstreben sollen, wo wir alles dran setzen sollen, im Licht zu wandeln, dass Menschen sehen, ja, wir gehören zu Christus und wir führen ein reines Leben. Und wenn es dann wirklich so ist, dass wir dann unsere Sünden bekennen, vor Gott bringen und wissen, Kapitel 2, Vers 1, wir haben einen Gerechten, der uns Sühnung ist. Vers 8, Wahrheit nicht im Menschen, hier der Punkt 10. Nun gibt es Menschen, die behaupten, sie haben keine Sünde. Sie sind in ihrem Leben kein Sünder. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist hier der nächste Negativfall. Und es wird gesagt von Menschen, ich habe keine Sünde. An ihrem Leben wird gesehen, er betrügt sich selbst, weil man weiß, jeder Mensch sündigt. Die Auswertung ist, die Wahrheit ist nicht in ihm. Was ist denn nun Wahrheit? Die Wahrheit ist, wir vertrauen Gottes Wort, dass das Wahrheit ist und er sagt in seinem Wort, dass alle Menschen sündigen, dass alle Menschen in ihrem Wesen Sünder sind. Die Wahrheit ist, dass alle Menschen von jeher Feinde Gottes sind. Römer 5. Die Wahrheit ist, dass wir mit Sünde geboren werden, was man im Ausdruck von David auch sehen kann im Psalm 51, Vers 7. Wenn wir jetzt nochmal im Johannesevangelium schauen, der Schreiber, der auch das Evangelium geschrieben hat, dass wir nochmal da reinschauen, wo er aufschreibt, was Jesus in Kapitel 14 sagt, wer oder was Wahrheit ist. Diesen Vers in Johannes Kapitel 14, Vers 6, den musste ich schon vor ca. 20 Jahren auswendig lernen und er ist ein wichtiger Vers, der sehr viel ausdrückt. Und da sagt Jesus, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Jesus höchstpersönlich ist Wahrheit. Die Wahrheit in diesem Fallbeispiel hier ist nicht in dem Menschen, wenn er so etwas sagt. Das heißt auch, Jesus selbst ist nicht in diesem Menschen. Nun, wenn ein Mensch verneint, dass er Sünder ist, wenn der Mensch in seinem Leben behauptet, dass er ja niemals eine Schuld gegenüber Gott aufgeladen hat, dann ist sein Hindernis, dass er damit das Opfer Jesu Christi ablehnt. Wofür braucht er es dann noch? Wenn er sagt, ich habe sowieso keine Sünde, stellt sich quasi Gott gleich, dann braucht er die Rettungstat Jesu Christi nicht. Und das ist ein Hindernis in seinem Leben. Also, Jesus ist nicht in das Herz des Menschen hier eingezogen. Und seit der gefallenen Schöpfung durch die erste Fehltat bis hin zum Eingang ins himmlische Paradies ist das Opfer Jesu Christi notwendig. Wir können Jesus nicht verwerfen. Jeder braucht diesen Jesus. Also können wir hier festhalten in Vers 8, dass Jesus als die Wahrheit nicht in das Herz dieses Menschen eingezogen ist, der so etwas behauptet. In Vers 9 steht dann aber, wieder darauf Bezug nehmend wahrscheinlich, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und so ruft Johannes hier auf, seine Sünden einzugestehen. Das Fallbeispiel hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Und in seiner Treue und seiner Gerechtigkeit vergibt er die Sünden und reinigt von der Ungerechtigkeit. Das ist der Weg, den ein Mensch hier beschreiten muss, sich aufmachen zu Jesus. Er muss erkennen, dass er in seinem Leben Sünder ist. Dass er gegen den heiligen Gott, der in seinem reinen Licht ist, der reines Licht ist, sündigt und in seinem Unglauben rebelliert. Er vertraut ihm nicht und hat keine Beziehung zu diesem Gott. Er hat keine Gemeinschaft zu ihm. Und für diesen Menschen, der im Wesen Sünder ist, gibt es nur einen Weg. Hin zu Jesus, zu dem Licht der Welt, zu der Wahrheit, auf zum ewigen Leben. Der Vater, der will Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen haben. Und dafür hat er alles drangesetzt, um einen Weg zu schaffen, durch seinen Sohn. Und oft hört man ja bei Bekehrungen dann nachher im Zeugnis, dass Menschen sagen, ja, ist das denn jetzt wirklich bei mir geschehen? Ich spüre ja gar nichts. Gott hat irgendwie nicht zu mir geredet. Ich habe gar keine Stimme gehört oder so etwas. Und dieser Vers hier, den wir ja haben, ist doch viel besser. Wissen ist doch viel besser, als nur etwas zu fühlen. Die Rettung ist in der Treue Gottes verankert. Gott ist treu. Und wenn er das zusagt, dann wird es geschehen. Und das ist Wissen. Das ist viel besser, als irgendwas zu fühlen. Natürlich gibt es auch Menschen, die das dann spüren, dass ihnen eine Last weggenommen wurde, die auf Tränen auf die Knie gehen. Aber hier an dieser Stelle lernen wir, dass es viel wichtiger ist, Gott zu vertrauen, weil seine Treue ewig ist und fest besteht. Gottes Versprechen der Sündenvergebung ist begründet in seiner Treue. Und außerdem ist er auch so gerecht. Und beachte, er ist gerecht, dass er die Sünde vergibt. Und das ist nur möglich, weil sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Er hat am Kreuz den vollen Zorn Gottes auf sich bekommen und ist für meine, für deine Schuld gerichtet worden. Der zweite Korintherbrief schreibt, der die Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde gemacht. Der Gerechte starb am Kreuz unschuldig. Und das ist der Weg zu Gott. Es geht nur über diesen Jesus. Bei ihm erfahren wir Reinigung von der Ungerechtigkeit und Vergebung der Sünden. Und das sagt Johannes hier eindeutig gegenüber diesen Menschen, die behaupten, ich sündige nicht, beziehungsweise ich bin kein Sünder. Und da geht es jetzt im Vers 10 auch so ähnlich drum. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gott wird zum Lügner gemacht. Also es wird gesagt, jemand sagt, ich sündige nicht, am Leben des Menschen wird gesehen, natürlich, damit machst du aber Gott zum Lügner, die Auswertung ist, Gottes Wort ist nicht in ihm. Gott wird zum Lügner gemacht, weil er in seinem Wort ausdrücklich sagt, jeder Mensch ist ein Sünder und jeder Sünder sündigt. Und wenn er nun behauptet, dass, also dieser Mensch, dass er nicht sündigt, dann stellt er Gott als Lügner dar. Weil er damit sagt, ja, Gott hätte das ja, hat das ja eigentlich gar nicht gesagt. Er stellt sich als Rein dar, als Licht dar. Und er erkennt vielleicht auch nicht, dass er Jesus als Retter braucht. Wofür denn auch? Er hat ja keine Sünde. Und mir ist direkt eingefallen, dass auch im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 7, wo es um diese Ehebrecherin geht, die gesteinigt werden soll, da sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und sogar die Selbstgerechten, also die sich für selbstgerecht hielten, Pharisäer, haben keinen Stein geworfen. Sie sind abgehauen. Sogar die. Und wir kennen und wissen und glauben Gottes Wort, dass jeder Mensch Sünder ist. Wie ist das nur mit dem Wort? Das Wort, vielleicht ist es das Evangelium, was hier gemeint ist, was nicht im Menschen ist. Das Wort Gottes, was auf jeden Fall nicht im Menschen ist. Aber wenn wir uns zurückerinnern an den Schreiber dieses Briefes, der das Evangelium geschrieben hat, finden wir auch eine Abhandlung über das Wort in Johannes Kapitel 1. In den ersten drei Versen steht, dass Jesus Christus das Wort war, von Anfang an. Dass das Wort bei Gott war und dass das Wort Gott war. Und dass das Wort am Fleisch wurde, also auf diese Erde kam und das in der Person Jesu Christi. Also Jesus Christus wird hier als das Wort bezeichnet. Und somit ist der Begriff hier klar. Das Wort ist nicht in diesen Menschen, die so behaupten. Jesus ist nicht in ihnen. Sie haben Jesus nicht als Retter und Herrn angenommen. Und so finden wir in diesen fünf Fallbeispielen hier, dass es Menschen gibt, die in der Finsternis wandeln, wo die Wahrheit, ja Jesus Christus selber nicht in ihnen ist und in denen Jesus Christus in Person des Wort nicht in ihnen ist. Und dagegen haben wir Menschen, gesehen oder werden dazu aufgefordert, im Licht zu wandeln, haben dann Gemeinschaft mit Gott. Menschen werden aufgefordert, ihre Sünden zu bekennen, sodass Gott treu und gerecht ist und diese auch vergibt. Diese Gegenüberstellung hier in diesen 5 Fallbeispielen sehr deutlich. Und wenn wir nun den 3. Punkt uns anschauen, Christus ist Beistand und Sühnung, bezogen auf die ersten beiden Verse in Kapitel 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also, nachdem eindrücklich das hier geschildert wurde, was es heißt, auch errettet zu sein, wie das geht, und dass man am Leben sehen kann, ob das so ist oder nicht, letzten Endes weiß es wirklich nur Gott, wendet er sich hier an seine Glaubensgeschwister. Meine Kinder, das finden wir insgesamt 9 Mal in diesem Brief und es drückt ja einfach diese persönliche Anrede aus mit einem wichtigen Hinweis, den er hinzufügt. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ich schreibe euch dies, das erwähnt Johannes 3 Mal in seinem Brief. Einmal, wir hatten es vor 2 Wochen, damit eure Freude vollkommen sei, einmal, damit ihr nicht sündigt und einmal, was ich gerade schon im Vers 9 angesprochen habe, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, in Kapitel 5, Vers 13. Ich schreibe euch dies, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und alles, was in diesem Brief geschrieben wurde, aber auch speziell diese 5 Fälle, sollen deutlich machen, woraus der große und herrliche Christus errettet hat. Aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Lüge, aus dem elenden Leben als Sünder, aus der Verlorenheit, aus der Heuchelei, aus der Gottverlassenheit, ja aus der Finsternis heraus in das Licht. Und es soll ein Ansporn sein, dass wir nicht sündigen, dass wir kämpfen, dass wir durch Gottes Gnaden auf dem Weg der Gottesfurcht bleiben und wirklich alles dran setzen, um rein zu leben. Aber, ich denke, das wissen wir alle, als Christ sündet man auch noch, sündigt man auch noch. Aber so sagt Johannes hier in diesem Vers, dass uns da ein Gerechter zur Seite steht. Jesus Christus, der selber gerecht ist und ungerechterweise die Strafe für uns auf sich genommen hat. Er wurde zur Sünde gemacht, dafür gerichtet, damit wir, wenn wir glauben, gerecht gesprochen werden können. Und wenn wir diese Gerechtigkeit erlangen, indem wir umgekehrt sind, uns zu Gott gewendet haben, uns bekehrt haben, dann ist das Wissen, aber keine Genehmigung zum Sündigen. Das, was hier Johannes schreibt und ausdrückt, dass wir nicht sündigen, drückt Paulus in Römer 6 ziemlich ähnlich aus. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, dass die Gnade zunehme? Also sollen wir sündigen, damit sich die Gnade erstmal lohnt? Auf keinen Fall, sagt er, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also diese Frage, die eigentlich schon die Antwort mitliefert, das geht gar nicht. Wir sind doch der Sünde gestorben, also können wir doch nicht mehr in der Sünde leben. Und Sünde sollte mit der Kraft des Heiligen Geistes überwunden werden. Wir wissen, wir fehlen, aber wir haben einen Beistand, das wird hier gesagt. Wir haben einen Verteidiger vor dem Vater, einen Anwalt, Jesus, der in seinem Dienst garantiert uns einen Freispruch liefert. Er setzt sich vor dem Vater gegen den Verkläger, also gegen den Satan für uns ein. Und das ist herrliches Tun unseres Herrn Jesus Christus. Er steht vor dem Vater und sagt, nein, dieser Verkläger, dieser Satan, der hat Unrecht. Ich habe die Strafe für diesen Menschen, der dein Kind ist, auf mich genommen. Ich habe dafür bezahlt. Und das ist ein hoher Dienst, den Jesus da tut für die Christen, für die Kinder Gottes. Denn er ist die Sühnung der Sünden, Vers 2, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Dieser Jesus Christus ist für deine und meine Sünden gestorben. Er ist auferstanden, damit wir leben können. Er hat das große Werk am Kreuz vollbracht, er hat das Opfer geleistet und er hat all die Forderungen der Heiligkeit Gottes nach Bestrafung der Sünde zufriedengestellt. Gottes Strafe lag auf jedem Menschen, aber der, der sich an Jesus gewendet hat, der sich bekehrt hat, da stellt Jesus die Bestrafung der Sünde zufrieden. Ein für alle Mal. Und das gilt für jeden Menschen, der auf dieser Welt lebt. Er ist für die ganze Welt gestorben, Manche, ich sag mal, freie Ausleger sagen hier, dass man damit die Allversöhnung predigen kann. Jesus ist ja für alle gestorben. Aber ich denke, das gibt dieser Vers hier nicht her. Besonders andere Verse können wir in der Bibel nicht ausklammern. Dass, wenn man sich nicht bekehrt im Glauben, dass dann immer noch der Zorn Gottes auf einem liegt. Und Jesus ist also proaktiv vorher, als wir noch Feinde waren, sagt der Römerbrief, für jeden Menschen gestorben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, es anzunehmen, umzukehren und zu glauben. Und damit schließe ich heute hier, und du darfst noch ein paar Mal klicken jetzt. Mal Zusammenfassung, das kann ich mitnehmen. Klick ruhig mal durch. Also Gott ist Licht, ohne Finsternis in Vers 5. Er ist völlig rein, voller Wahrheit und deckt Sünde durch sein Licht auf. Wir haben die 5 Fälle gesehen. Hier entscheidet das Tun. Das Tun drückt aus, was wir sind. Es entscheidet und nicht das, was gesagt wird. Es gibt Menschen, die nicht errettet sind, die einfach nur mitlaufen. Die meinen, dass sie Jesus nicht bräuchten, weil sie ja keine Sünder sind. Es gibt Menschen, die meinen, sie sündigen nicht, also sie tun nichts Unrechtes. Deshalb als Aufforderung nochmal, lasst uns für diese Menschen beten, dass sie erkennen, dass sie Jesus als ihren Herrn und Retter brauchen. Und dass sie, wenn du nochmal drückst, ihre Sünden bekennen und dann auch im Licht wandeln, wie wir es ganz genau in Vers 7 gesehen haben. Und als letztes, als Ermutigung für die Kinder Gottes, darfst du nochmal drücken, Christus ist Beistand und Sühnung. Christus steht für uns ein als Verteidiger vor dem Vater gegen den Verkläger, gegen Satan. Und er hat das Opfer für uns geleistet. Ein für allemal. Amen.